Ich würde auch argumentieren, dass in China eine Überinvestitions- und eine Immobilienblase geplatzt ist, seit 2014 als erste Stufe, und 2022 der zweiten Stufe geht es in China eigentlich nur noch abwärts. Mit Beginn der europäischen Finanz- und Schuldenkrise haben wir uns endgültig von einer stabilen Währung verabschiedet. Und das ist ja auch eine Grundthese meines Buches, dass lange Zeit das Rückgrat des wirtschaftlichen Erfolgs von Deutschland war die stabile Währung, das war die harte deutsche Mark.
Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Vorgeschmack auf meinen heutigen Gast. Er ist Direktor des Flossbach von Storch Research Institut. Außerdem ist er Professor an der Universität Leipzig und einer der renommiertesten Ökonomen im deutschsprachigen Raum. Mit seinem Buch Deutschlands fetten Jahre sind vorbei hat er vor 2 Jahren schon vieles vorhergesagt, was wir heute leider immer öfter in den Nachrichten sehen. Ich freue mich aber sehr, dass er heute hier ist und sein Wissen mit uns teilt. Herzlich willkommen, Gunter Schnabel.
Hallo, Herr Ropero.
Ja, Herr Schnabel, der Irankrieg steckt gerade wieder fest. Man versucht, Verhandlungen zu führen, ist sich aber in vielen wichtigen Punkten überhaupt nicht einig, wie zum Beispiel, wer die Kontrolle über die Straße von Hormuz hält. Was ist Ihre Einschätzung als Ökonom? Wie hoch ist der globale wirtschaftliche Schaden, den dieser Krieg verursacht, und wie schlimm kann es tatsächlich noch werden?
Ja, das kommt jetzt darauf an, welche Zeitdimension wir betrachten. Also aus kurzfristiger Sicht, das haben wir alle beobachtet, sind die Aktienmärkte global eingebrochen, die Energiepreise sind angestiegen. In Deutschland hat es auch große politische Turbulenzen ausgelöst, dass jetzt die Preise an der Zapfsäule angestiegen sind. Die Finanzmärkte gehen aber davon aus, dass man früher oder später auch eine Lösung finden wird, das wirtschaftliche Interesse, dass die Öltanker die Straße von Hormuz wieder passieren, ist groß. Und deswegen bin ich eigentlich bei den Finanzmärkten. Ich gehe davon aus, dass man früher oder später die Straße von Hormuz wieder öffnen wird. Die Frage ist nur, wie lange das dauern wird.
Ja, manche Experten sprechen jetzt bereits sogar von einem möglichen Energielockdown für ganze Volkswirtschaften. Wir haben das teilweise auch schon gesehen in manchen anderen Ländern, dass der Sprit zum Beispiel rationiert wird. Aber da gibt es auch noch ganz andere Maßnahmen. Ich kenne das nicht mehr, aber früher gab es die autofreien Sonntage. Wie real ist dieses Szenario, dass wir tatsächlich in so einen Energielockdown rutschen?
Ja, also 20% der Ölproduktion der Welt geht durch die Straße von Hormuz. Das ist ein signifikanter Anteil. Aber man muss auch sagen, 80% des Öls geht nicht durch die Straße von Hormuz. Wir hatten in der Tat in den 1970er Jahren einen autofreien Sonntag. Später hat Bundeskanzler Schmidt selbst gesagt, dass der Einfluss auf den Energieverbrauch, auf den Benzinverbrauch relativ gering war. Man ist einfach am Sonntag nicht gefahren, aber der psychologische Effekt war sehr groß. Also die Menschen haben eben ein deutliches Signal bekommen, dass sie sparen müssen, und sie haben dann auch gespart. Das hat die Energiesparwelle der 1970er Jahre ausgelöst, an die ich mich gut erinnern kann. Und jeder kann für sich selbst auch mal das Gedankenexperiment machen, ob er in der Lage wäre, 20% seines Benzinverbrauchs einzusparen. Und das ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig. Und wir haben natürlich auch einen wichtigen Preismechanismus, der dafür sorgt, dass wir sparen. Wenn die Preise jetzt nach oben gehen, dann weiß jeder, es ist dringend und wir müssen einen gewissen Teil unseres Benzin- oder Energieverbrauchs einsparen. Und das wird aus meiner Sicht auch passieren. Andererseits, wenn die Preise nach oben gehen, haben natürlich auch andere Anbieter von Öl und Gas jetzt einen Anreiz, mehr anzubieten. Von daher gehe ich auch aus, dass wenn wir jetzt den Preismechanismus intakt lassen, dass sich dann auf die mittlere Frist auch die Lage beruhigen wird, selbst wenn die Straße von Hormuz auf Dauer geschlossen bleiben würde, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist.
Stell dir mal bitte vor, du gewinnst heute noch garantiert gratis Aktien im Wert von bis zu 100 Euro. Vielleicht von Nvidia, Alphabet, Tesla, LVMH oder einer anderen. Unser heutiger Partner macht genau das möglich. Trading 212 ist aktuell einer der besten Online-Broker auf dem Markt. In unserem Depot-Test belegen sie unter den Online-Brokern sogar den ersten Platz. Bei Trustpilot werden sie als ausgezeichnet bewertet. Es gibt keine Ordergebühren, keine Kontoführungsgebühren und die zahlen aktuell sogar 3% Zinsen pro Jahr auf dein Verrechnungskonto. Das ist deutlich mehr, als alle anderen Broker aktuell zahlen. Dazu haben sie auch noch eines der größten Angebote an Aktien und ETFs. Wenn du also auf der Suche nach einem richtigen richtig starken Broker bist, klick jetzt gerne mal auf den exklusiven Link in der Videobeschreibung, gib den Promocode BIALLO ein und investiere mindestens 100 Euro und schon nimmst du an der Verlosung mit einem garantierten Gewinn teil. Alle weiteren Informationen dazu findest du unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Interview. Und wenn jetzt die Inflation tatsächlich weiter ansteigen sollte, glauben Sie, dass die EZB tatsächlich die Zinsen erhöhen wird?
Ja, ich glaube, die EZB ist in der Zwickmühle. Also sie hat ja in den letzten Monaten signalisiert, nachdem bereits 2021, 2022 die Inflation stark angestiegen war. Die EZB war nicht in der Lage, das zu prognostizieren. Sie hat das auch lange als vorübergehend eingestuft und damit stark an Glaubwürdigkeit verloren. Und deswegen hat sie jetzt, nachdem sie durch Zinserhöhungen die Inflation, zumindest die offiziell gemessene Inflation, wieder in den Griff bekommen, hat klar signalisiert, dass sie beim neuen Anstieg der Inflation jetzt zeitnah handeln wird. Die grundsätzliche Frage ist aber, ob die EZB das kann. Also wir wissen, wir haben einen sehr heterogenen Währungsraum, der sehr fragil ist. Wir haben hochverschuldete Staaten im südlichen Euroraum, einschließlich Frankreich, Italien, Spanien gehören dazu. Wir wissen auch, dass in Frankreich die Staatsausgaben außer Kontrolle sind. Frankreich ist nicht politisch in der Lage, die Staatsausgaben unter Kontrolle zu bekommen. Und wenn jetzt natürlich noch bedingt durch eine Zinserhöhung der EZB die Zinsen auf die französischen Staatsanleihen weiter ansteigen würden, dann könnte es gut sein, dass wir dann kurz vor einer neuen Euro-Krise sind. Die EZB dann gezwungen ist, bevorzugt französische Staatsanleihen zu kaufen. Und das wäre dann natürlich ein weiterer großer Glaubwürdigkeitsverlust für die Europäische Zentralbank. Also die EZB ist jetzt mehr oder weniger in einer Zwickmühle. Entweder sie lässt die Inflation gewähren, dann verliert sie an Glaubwürdigkeit, oder sie erhöht die Zinsen, um die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Aber dann wird sie vielleicht gezwungen, das wieder zurückzunehmen. Und dann würde sie noch weiter an Glaubwürdigkeit verlieren.
Ja, die Bundesregierung hat es ja jetzt mal nach wochenlangem Zögern geschafft, eine Maßnahme auf den Weg zu bringen. Und zwar wird die Mineralölsteuer ab Mai um 17 Cent gesenkt. Was halten Sie von der Maßnahme?
Ja, also die Bundesregierung war jetzt unter großem Handlungsdruck. Also das größte Problem für Deutschland, verbunden mit dem Krieg, war jetzt, dass die Benzinpreise steigen und dass die Verbraucher das nicht gutieren. Ja, es ist natürlich so, dass wir bereits in Deutschland eine hohe Steuer- und Abgabenbelastung haben. Also die Verbraucher sind grundsätzlich sehr stark belastet. Dazu kommt, dass wir natürlich eine hohe Energiesteuer haben, die auch durch die langjährige Klimapolitik der Bundesregierungen bedingt ist. Und der Krieg bringt jetzt das Fass einfach zum Überlaufen. Also die Nerven liegen blank. Ich halte eigentlich nichts davon, jetzt die Lage dadurch zu beruhigen, dass man für 2 Monate die Energiesteuer senkt. Das beruhigt zwar die Lage. Die Bundesregierung hofft zwar, dass in 2 Monaten das Problem gelöst ist. Das ist eine nicht unberechtigte Hoffnung. Es ändert aber nichts daran, dass die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland immens ist und dass die Leute darunter leiden und dass sie sich Änderungen wünschen. Und Änderungen sind, gegeben die Haushaltslage, die wir haben, nur durch grundsätzliche Strukturreformen zu erreichen. Und da tut sich die Bundesregierung einfach noch schwer.
Jetzt weiß man aber nicht genau, ob diese Mineralölkonzerne oder die Tankstellenbetreiber diese Steuersenkung tatsächlich 1:1 an den Endverbraucher weitergeben. Was ist da Ihre Meinung? Wird der Sprit an der Zapfsäule jetzt wirklich günstiger?
Richtig, natürlich werden sie die Preissenkungen teilweise weitergeben, davon können wir ausgehen, aber vielleicht auch nicht vollkommen. Natürlich ist der gesellschaftliche Druck jetzt groß auf die Mineralölkonzerne, diese Steuersenkungen auch weiterzugeben. Deswegen wird es aus meiner Sicht natürlich auch weitgehend passieren. Grundsätzlich ist die Preissetzung aber in Deutschland in einer Marktwirtschaft frei und damit können die Mineralölkonzerne auch frei entscheiden, ob sie diese Steuersenkungen weitergeben. Sie stehen natürlich auch zueinander im Wettbewerb. Also wenn einer anfängt, zum Beispiel die freien Tankstellen, dann sind natürlich auch die großen Mineralölkonzerne mehr oder weniger gezwungen mitzuziehen. Und man kann natürlich auch hoffen, dass in der gegebenen Situation die Verbraucher mündig sind und dann auch durch ihr Tankverhalten abstimmen, eben dahin gehen zu den Anbietern, die zuerst diese Steuersenkungen weitergeben.
Ja, Herr Schnabel, gab es jetzt in anderen Ländern andere Maßnahmen, die ihre Bürger deutlich mehr entlastet haben, an die sich die Bundesregierung auch hätte richten können?
Ich glaube, am meisten hat die Schweiz für ihre Bürger gemacht. Die hat keine so hohe Steuer- und Abgabenbelastung und damit ist sie in der Lage, den Ball flach zu halten. Sie gibt natürlich jetzt die Preiserhöhungen weiter an die Bürger, aber grundsätzlich ist die Steuer- und Abgabenbelastung nicht so hoch und man hatte auch eine differenziertere Energiepolitik. Der Energiemix ist sehr viel breiter als in Deutschland. In Deutschland hat man ja durch die Klimapolitik, durch den Kohleausstieg, durch den Atomausstieg den Energiemix eingeschränkt, hat sich damit natürlich auch sehr viel abhängiger von Öl- und Gasimporten gemacht. Der erste Schock kam dann mit dem Ukraine-Krieg. Jetzt kommt ein zweiter Schock mit dem Iran-Krieg und damit bin ich der Meinung, dass Länder, die eine differenziertere Energiepolitik verfolgen und grundsätzlich die Steuer- und Abgabenlast geringer halten, sehr viel besser für solche geopolitische Schocks vorbereitet sind als Deutschland. Und wir wissen auch, dass gerade Ölpreise sehr, sehr volatil sind. Die schwanken sehr stark. Und damit dürfen wir nicht durch ein hohes Steuerniveau praktisch unvorbereitet für solche Schocks sein.
Ja, jetzt gibt es Leute, die behaupten, dass die Bundesregierung absichtlich keine großen und effizienten Maßnahmen auf den Weg bringen, um Diesel und Benzin einfach unattraktiver zu machen, um ein Stück auch weit mehr die Energiewende anzutreiben. Was ist da Ihre Meinung zu?
Ja, wir kennen die Probleme der Energiewende. Natürlich ist es gut, erneuerbare Energien zu haben. Wir wissen aber auch, dass das Angebot von diesen erneuerbaren Energien sehr volatil sind. Im Winter haben wir praktisch keine Sonnenenergie. Der Wind bläst manchmal bläst er auch nicht. Wir haben ein grundsätzliches Problem, wie wir den Energiebedarf, wenn er vorhanden ist, speichern sollen. Das ist auf die kurze Frist nicht zu lösen. Und von daher ist es jetzt auch illusorisch zu denken, dass dieser Iran-Schock, der wahrscheinlich nur zeitweise ist, einen dauerhaften Push für erneuerbare Energien geben wird.
Mhm. Ja, unsere Strategie ist es ja komplett auf Erneuerbare zu setzen. Diese Strategie kommt uns jetzt leider wieder etwas teuer zu stehen, obwohl wir ja selber genügend Ressourcen abbauen könnten, wie zum Beispiel Gas durchs Fracking oder auch durch den Kohleabbau. Was ist Ihre Meinung? Sollte man jetzt hier wieder doch versuchen, neue Energiequellen zu fördern oder könnte der Plan der Energiewende tatsächlich aufgehen, bevor zu viel Schaden hier in der Wirtschaft angerichtet worden ist?
Also niemand will aus diesen erneuerbaren Energien vollständig aussteigen. Ja, der ganze Prozess sollte natürlich technologieoffen sein. Wenn Sie die Entwicklung der erneuerbaren Energien fördern wollen, dann brauchen Sie eine hohe Energiesteuer, damit es grundsätzlich einen Anreiz gibt, zu sparen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Also eine nachhaltige Energiepolitik ist eine Energiepolitik, die darauf setzt, dass der Energieverbrauch gering ist. Und Sie können natürlich auch auf erneuerbare Energien als zusätzliche Energiequelle setzen. Aber es ist natürlich ein großer Fehler. Es war ein großer Fehler, alternative Energiequellen einzuschränken. Und deswegen wird natürlich die Diskussion bleiben, ob man zur Atomenergie zurückkehrt, zu neuen Formen der Atomenergie, dass wir bleiben. Auch die Kohle ist natürlich eine Energiequelle, die in Deutschland vorhanden ist, im Gegensatz zu Öl. Von daher war es auch wahrscheinlich ein Fehler, da auszusteigen.
Mhm. Ja, Sie haben auf LinkedIn jetzt eine sehr interessante historische Analyse gepostet, bei der Sie sich die letzten Kriege der USA angeschaut haben und wie die finanziert worden sind. Und Ihr Fazit ist, dass die USA sich den aktuell schon sehr teuren Krieg eigentlich gar nicht leisten können bei der hohen Verschuldung. Können Sie uns das vielleicht mal genauer erklären?
Also es ist in der Tat so, dass wir in den USA eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt haben, aus historischer Sicht. Ja. Wir haben zurückgeschaut, wie früher Kriege finanziert wurden durch die USA. Wir gehen zurück bis zum Bürgerkrieg 1861 bis 1865, also die Nordstaaten gegen die Südstaaten. Es wird sichtbar, dass die USA, also in diesem Bürgerkrieg vor allem die Nordstaaten, schon früh darauf gesetzt haben, die Finanzmärkte in die Finanzierung des Krieges mit einzubeziehen. Sie können natürlich immer an die Bürger appellieren, dass sie Kriegsanleihen kaufen, aber wenn sie natürlich die Finanzmärkte dazu bewegen können, Staatsanleihen zu kaufen, dann macht es die Kriegsfinanzierung sehr viel einfacher. Und ich glaube, aus historischer Sicht ist auch unbestritten, dass Länder, die Kriege leichter finanzieren konnten, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Erfolg hatten. Deswegen sind in Kriegen ist die Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt in den USA auch immer angestiegen, aber man hat über die Zeit hinweg immer auch Formen gefunden, dann diese Staatsverschuldung auch wieder abzubauen. Also nach Ende des Bürgerkriegs haben die Nordstaaten dann auch mit der Wirtschaftskraft der ganzen Union die Kriegsanleihen des Nordens zurückgezahlt. Der Süden, die Anleihen wurden entwertet, also wer auf den Süden gesetzt hat, der wurde dann auch bestraft. Und damit hat man natürlich die Vertrauenswürdigkeit des Staates bei den Finanzmärkten erhalten und das hat dann auch dazu beigetragen, dass man nach dem Bürgerkrieg auch eine positive wirtschaftliche Entwicklung hatte, die auch geholfen hat, natürlich die Verschuldung zurückzuzahlen. Nach dem Ersten Weltkrieg war es ein bisschen anders. Da hat man, glaube ich, eine Erfahrung gemacht, die nicht nachhaltig war. Man hat versucht, die Staatsverschuldung, die durch den Ersten Weltkrieg entstanden ist, dadurch zurückzuzahlen, dass man das Geld billig gemacht hat. Das hat auf die kurze Frist, auf die mittlere Frist auch funktioniert. Wir hatten einen durch billiges Geld finanzierten Boom. Die Roaring Twenties, die Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt, ist dadurch deutlich abgesunken. Aber die Rechnung kam dann 1929 mit dem Schwarzen Freitag. Dann platzt die durchs billige Geld erzeugte Blase. Die USA schlittern in eine Krise und das erhöht dann die Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt wieder. Die steigt dann weiter im Zweiten Weltkrieg, der auch überwiegend mit Hilfe der Finanzmärkte über Kriegsanleihen finanziert wird. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ein sehr, sehr spannendes Modell der Entschuldung für die Vereinigten Staaten. Das Modell gilt auch für das Vereinigte Königreich übrigens, die sogenannte finanzielle Repression. Man hält die Zinsen mit Hilfe der Fed niedrig, damit die Zinslasten nicht stark steigen. Und so eine Politik führt in der Regel zu geringem Wachstum, aber man ergreift jetzt Schritte, die das Weltwachstum stark beschleunigen. Also man bringt die Rückkehr zu einem liberalisierten Welthandel voran. Das General Agreement of Tariffs and Trade führt dazu, dass stückweise der Welthandel liberalisiert wird. Das erzeugt sehr viel Wachstum. Und gleichzeitig gibt es ja zwei Verliererstaaten beim Zweiten Weltkrieg, zwei große, Deutschland und Japan, über die die Vereinigten Staaten von Amerika die Kontrolle haben. Und dort werden jetzt marktwirtschaftliche Reformen vorangebracht, die dann zusammen mit dem Wiederaufbau auch für die Weltwirtschaft eine große Wachstumsdynamik erzeugen. Also aus dieser Sicht auch ein sehr erfolgreiches Entschuldungsmodell durch finanzielle Repression in Kombination mit Liberalisierung von großen Volkswirtschaften und Welthandel. Aber der Prozess stockt dann Ende der 60er Jahre, dann beginnt der Vietnamkrieg und dann beginnt eigentlich schon die Zeit, wo die Vereinigten Staaten von Amerika Kriege über Inflation finanzieren. Die Fed kauft gezielt Staatsanleihen. Das hilft natürlich, die Verschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt unter Kontrolle zu bringen, aber es bremst auch das Wachstum aus. Aus diesem Finanzierungsmodell Muster ist man eigentlich nicht mehr rausgekommen. Auch der Afghanistan-Krieg, der Irak-Krieg werden so finanziert. Kriege sind oft unpopulär. Deswegen versucht man die auch mit zusätzlichen Sozialausgaben zu flankieren, damit es nicht zu viel Kritik gibt. Das führt auch zum Anstieg der Staatsverschuldung. Und das Modell wird nochmal nach der Jahrtausendwende sehr stark forciert. Und deswegen sind wir jetzt zu Beginn des Irakkriegs in der Situation, wo wir schon eine sehr, sehr hohe Staatsverschuldung als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, ungefähr über 120% des Bruttoinlandsprodukts. Und deswegen ist aus meiner Sicht jetzt das Potenzial, die Verschuldung nochmal hochzuschrauben durch einen lang andauernden Irakkrieg vergleichsweise gering. Auch deshalb erwarten wahrscheinlich die Finanzmärkte, dass man bald zu einem Kompromiss mit dem Iran kommen wird, der zu einem Ende des Krieges führt und damit natürlich auch die Kosten für die Vereinigten Staaten von Amerika eindämmt.
Ja, aktuell gibt es gefühlt zwei Lager. Die einen sagen, die USA hat sich hier massiv verzettelt und langfristig ist sich mit dieser Aktion geschadet. Die anderen sagen, hier steckt noch eine Strategie dahinter. Was ist denn Ihre Meinung dazu?
Also ich würde jetzt den Amerikanern unterstellen, dass sie durchaus eine Strategie haben. Also aus meiner Sicht wirkt das Handeln auch unter dem sehr disruptiv wirkenden Donald Trump hinter den Kulissen aus meiner Sicht vergleichsweise gezielt, auch wenn man es mit Europa und Japan vergleicht. Wahrscheinlich haben sie sich dahingehend verzettelt, dass der Krieg nicht so schnell zu Ende gegangen ist, wie sie das ursprünglich erhofft haben. Ich würde aber auch unterstellen, dass die USA für diesen Fall durchaus einen Plan B hatten. Und die Verhandlungen gehen jetzt durchaus dahingehend, dass man die Straße von Hormuz wieder öffnen will. Und wir müssen jetzt auch sehen, dass von dieser Schließung der Straße von Hormuz nicht direkt die Amerikaner getroffen wurden, weil die sind ein wichtiger Öl- und Erdgasproduzent. Sie sind ein Öl- und Erdgasexporteur. Sie profitieren vielleicht in der Tendenz noch davon, dass die Straße von Hormuz geschlossen ist, getroffen sind vor allem die Europäer, die sehr viel stärker von Öl- und Gasimporten abhängig sind, aber getroffen ist auch China. China ist sehr stark von den Lieferungen aus dem Nahen Osten abhängig und China ist ja auch ein Verbündeter vom Iran, kann man sagen. Und von da aus spekulieren die USA vielleicht auch drauf, dass China durchaus Druck auf Iran ausübt, dass Iran jetzt zu einer Lösung kommt, die zeitnah die Straße von Hormuz wieder öffnet.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, China ist ein Stück weit abhängig vom iranischen Öl. Ich glaube, rund 13% des ganzen chinesischen Imports kommen von Iran. Außerdem ist es so auch ein strategisch wichtiger Partner. Was glauben Sie, wie sehr könnte dieser Konflikt noch die Spannung weiter anheizen zwischen China und den USA?
Ja, also man setzt ja immer jetzt das Szenario, dass es große politische Spannungen zwischen China und den USA gibt. Taiwan wird oft diskutiert. Dann natürlich auch der Zollkonflikt der Amerikaner mit den Chinesen. Wenn man jetzt aber auf die Reaktion Pekings schaut, dann muss man doch immer wieder feststellen, dass Peking sehr, sehr gelassen reagiert, sehr ruhig reagiert, dass man da überhaupt keine Eskalation erkennen kann. Und für mich gibt es eigentlich eine wichtige Erklärung dafür, dass die Amerikaner am längeren Hebel sitzen. Also die Amerikaner haben mit den Kriegen jetzt in Venezuela, mit dem Eingriff und den Krieg auch in Iran demonstrieren sie eine immense militärische Handlungsfähigkeit, die China so wahrscheinlich nicht hat. Und die USA bleiben natürlich auch die wichtigste Volkswirtschaft auf der Welt, die sich weiterhin sehr dynamisch entwickelt, in die die Chinesen auch sehr viel noch exportieren und von denen die Chinesen natürlich auch sehr stark abhängig sind. Also es wird natürlich auch dieses Selbst seltenen Erden Problem diskutiert. Ich würde trotzdem aber auch argumentieren, dass China sehr viel stärker von den USA wirtschaftlich abhängig ist, als die USA wirtschaftlich abhängig von China sind. Und ich würde auch argumentieren, dass in China eine Überinvestitions- und eine Immobilienblase geplatzt ist, seit 2014 als erste Stufe und 2022 der zweiten Stufe geht es in China eigentlich nur noch abwärts. Ich sehe einen starken deflationären Prozess, der an die Phase nach dem Platzen der Aktien- und Immobilienblase in Japan erinnert. Und damit steigt China aus meiner Sicht wirtschaftlich auch ab. Der Zenit ist überschritten. Und wenn der Zenit wirklich überschritten ist, dann steigt natürlich auch wieder die wirtschaftliche Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und auch deshalb ist China daran interessiert, zu deeskalieren und hat überhaupt kein Interesse zu eskalieren und das beobachten wir auch nicht.
Okay, sehr interessant. Sonst hört man immer, dass China auf der Überholspur ist und sie dabei sind, die USA als größte Volkswirtschaft einzuholen. Aber Sie sagen, dass Sie mit Ihren hauseigenen Problemen zu sehr beschäftigt sind, dass Sie das in den nächsten, sagen wir, 5 bis 10 Jahren wirklich erreichen werden.
Ja, die öffentliche Wahrnehmung, die ist ja immer sehr stark verzögert. Also wir hatten zwischen 2000 und 2014 natürlich ein sehr, sehr dynamisches Wachstum in China, bedingt durch sehr starke Kapitalzuflüsse aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch das muss man sehen, bedingt durch Niedrigzinspolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika und auch in Japan. Und in dieser Zeit ist China stark gewachsen. Und wenn Sie diese Wachstum Raten fortgeschrieben haben, dann sind sie natürlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, die Zeitpunkte haben natürlich je nach Berechnung variiert, China wirtschaftlich größer sein wird als die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber diese Kapitalzuflüsse haben aus meiner Sicht Überinvestitionen bewirkt. Es ist sehr viel billiges Kapital nach China geflossen. Das hat aber auch dazu geführt, dass viele Investitionsprojekte mit geringer erwartete Rendite vorangebracht wurden. Aus meiner Sicht ist diese Überinvestitionsblase schon 2014 geplatzt. Sichtbar wurde es dann für die internationalen Kapitalmärkte 2022, als auch die damit verbundene Immobilienblase geplatzt ist. Und seitdem müsste eigentlich in der Wahrnehmung sich durchsetzen, dass es in China nicht mehr aufwärts geht, sondern eher abwärts geht, auch wenn die offiziell gemessenen Wachstumsraten noch über dem Wachstumsraten der USA liegen.
Ja, aber was ist mit den ganzen Innovationen, die man aus China sieht, wie im Elektrofahrzeugbereich, Robotik oder auch KI? Könnten das nicht entscheidende Katalysatoren für die Wirtschaft sein, wenn sie in dem Bereich Marktführer werden?
Ja, das ist jetzt die Frage, ob sie da wirklich Marktführer werden oder nicht. Natürlich, das ist für das sehr, sehr große Land, sind diese wenigen Industrien, die sie nennen, sind natürlich auch sehr punktuell. Ja. Wenn Sie jetzt das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von China mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von den USA oder auch den europäischen Staaten vergleichen, da ist noch eine immense Lücke. Und wenn ich diese Lücke als Maßgröße für unterschiedliche Produktivitäten Aktivitätsniveaus sehe, dann haben sie noch einen immensen Rückstand von China. Sie müssen überhaupt erst diskutieren, ob China auch ein Entwicklungsland ist oder schon eine aufstrebende Volkswirtschaft. Und damit können sie natürlich für einzelne Industrien, wenn sie wollen, durchaus einen Vorsprung feststellen. Vielleicht für die Elektroautos, die auf den internationalen Märkten aber auch nur abgesetzt werden können, weil sie vom Staat subventioniert werden. Von daher bin ich mir nicht sicher. Also wir haben das auch für Japan erlebt, solange das Geld billig war und deswegen die japanische Wirtschaft sehr schnell gewachsen ist, hat man die ökonomische Vorherrschaft für Japan propagiert und gesehen. Aber dann ist die Blase geplatzt und dann haben sich auch die Erwartungen konsolidiert und Ähnliches erwarte ich auch für China.
Ja, Volker Hellmeier hat hier im letzten Interview gemeint, dass China die USA als Volkswirtschaft schon lange überholt haben, wenn man sich die Kaufkraftparität anschaut. Was ist dann Ihre Meinung dazu?
Ja, die Kaufkraftparität, das ist natürlich angepasst. Das ist eine angepasste Berechnung. Die Realität wird in Dollar gerechnet. Und da sieht es eben anders aus. Und die Dynamiken sind aus meiner Sicht inzwischen andere. Während die USA immer noch in der Lage waren, ihre Wachstumsraten einigermaßen aufrechtzuerhalten, auch bedingt durch sehr, sehr große Kapitalzuflüsse aus dem Rest der Welt, aus Japan, aus Europa und aus China. Auch das ist ja ein Index für die Erwartungen. Die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft, geht die Dynamik in China jetzt wieder in eine andere Richtung. Und die wahre Zukunftstechnologie, das ist die KI. Ja, und wo die großen führenden KI-Unternehmen sitzen, auch da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika und das ist auch nicht China. Ich kann das auch aus der Sicht einer Systemfrage diskutieren. Ja, also wo sehe ich die Zukunft? Ich sehe die Zukunft in einer marktwirtschaftlichen Ordnung und ich sehe nicht die Zukunft in der planwirtschaftlichen Ordnung. Und auch da weisen ja die Trends in völlig unterschiedliche Richtungen, während die USA immer noch in der Lage sind, eine grundsätzliche marktwirtschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, ist das in China nicht der Fall. Seit die Wirtschaft in China nicht mehr so gut läuft, versucht die Regierung mit sehr, sehr weitreichenden staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft das Wachstum aufrechtzuerhalten. Und damit hat sich China nach einem kurzen Ausflug in Richtung Marktwirtschaft schon lang wieder planwirtschaftlichen Strukturen zugewendet. Und da liegt aus meiner Sicht nicht die Zukunft, weder technologisch noch von der strukturellen Entwicklung.
Ja, Herr Schnabel, jetzt haben Sie ja vor 2 Jahren das Buch geschrieben, Deutschlands fetten Jahre sind vorbei. Und zu der Zeit hat man das wahrscheinlich auch noch ungern gehört. Aber mittlerweile kann man das auch an den Nachrichten ablesen. Also wirklich Schlüsselindustrie, die immer mehr abwandert, oder auch bei unserer Automobilindustrie, wo die Gewinne eingebrochen sind. Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund, warum wir so eine Deindustrialisierung erleben, und wie könnten wir sie jetzt am besten stoppen?
Ja, also inzwischen ist weithin anerkannt, dass wir ein Problem haben. Ja, das war in den Zeiten der Kanzlerschaft von Angela Merkel noch nicht so. Also haben alle gesagt, das läuft wunderbar, wir sind Exportweltmeister, wir haben eine dynamische Wirtschaft, wir haben eine stabile Währung und Ähnliches. Inzwischen ist anerkannt, dass es nicht so gut läuft. Und die Wurzeln für diese Lage, die liegen natürlich, gehen weiter zurück. Sie können sagen, die gehen zurück zur Jahrtausendwende. Sie können auch sagen, die gehen zurück zum Beginn der europäischen Finanz- und Schuldenkrise, weil mit Beginn der europäischen Finanz- und Schuldenkrise haben wir uns endgültig von einer stabilen Währung verabschiedet. Und das ist ja auch eine Grundthese meines Buches, dass lange Zeit das Rückgrat des wirtschaftlichen Erfolgs von Deutschland war die stabile Währung. Das war die harte deutsche Mark, die Produktivitätspeitsche, die aufgrund der Aufwertung gegenüber allen anderen Währungen die deutsche Industrie zu immer neuen Produktivitätsgewinnen gezwungen hat. Sie hat die deutsche Industrie immer gezwungen, die Effizienz zu erhöhen, mit Produkten auf den Markt zu kommen, die gegen aufwertungsbedingte Preiserhöhungen auf den internationalen Märkten nicht so sensibel waren. Und mit der Euro-Einführung haben wir uns einfach von dieser starken Währung abgewendet. Wir haben jetzt eine Währung eingeführt, die zunehmend den Prinzipien Frankreichs, südeuropäischer Staaten folgt, dass wir mit niedrigen Zinsen, mit der Abwertung der Währung, Staatsausgaben und den Export begünstigen wollen. Und dadurch ist die deutsche Industrie einfach träge geworden. Ja, sie hat nicht mehr so konsequent Produktivitätsgewinne, Effizienzgewinne, innovative Produkte vorangebracht. Und der Prozess beschleunigt sich jetzt mit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise. Da bricht der Euro ja fast auseinander, auch weil er eine Fehlkonstruktion ist, weil der Währungsraum zu heterogen ist, und die EZB muss jetzt mit Staatsanleihenkäufen dafür sorgen, dass der Euro zusammenhält, whatever it takes, hat Mario Draghi gesagt. Er hat dafür auch das Bundesverdienstkreuz erhalten, wie wir wissen. Und das hat jetzt unterschiedliche Effekte auf unterschiedliche Länder in der Währungsunion. Der Süden kann sich jetzt über Wasser halten. Die Staatsverschuldung in Italien, Spanien, Griechenland ist damit wieder tragbar. Und in Deutschland hat man jetzt plötzlich, hurra, viele zusätzliche Ausgabemöglichkeiten. Und diese Ausgabemöglichkeiten werden auch genutzt. Ja, die deutsche Regierung weitet die Sozialausgaben sehr stark aus und sie weitet, auch das muss man sehen, die Beschäftigung im öffentlichen Sektor sehr weit aus, um ungefähr 3 Millionen zusätzliche Erwerbstätige im öffentlichen Sektor, die aus meiner Sicht nicht so produktiv sind wie die Erwerbstätigen im privaten Sektor, und dann fühlt man sich auch finanziell in der Lage, jetzt sehr weitreichend Regulierungen voranzutreiben, überwiegend im Umwelt- und Sozialbereich. Auf der Ebene der Europäischen Union kommt jetzt die Taxonomie, die jetzt alle Investitionen, alle Unternehmen in Europa nach Klima- und Umweltkriterien einstufen will und danach Kredite vergeben will. Das ist eine planwirtschaftliche Allokation von Kapital, auf die wir jetzt hinstreben in Europa, die natürlich auch mit sehr, sehr viel Bürokratie verbunden ist. Und man kann das alles zusammenfassen dann mit der Entwicklung der Lohnstückkosten in Deutschland, die jetzt immens nach oben gehen. Und dadurch verliert die deutsche Wirtschaft natürlich an Wettbewerbsfähigkeit massiv. Sie verliert natürlich auch an Fähigkeit, jetzt Produktivität zu erzeugen, die hohe Steuer- und Abgabenbelastungen rechtfertigt. Und nachdem im Jahr 2022 die EZB dann aufgrund gestiegener Inflation die Zinsen erhöht, dann ist es endgültig vorbei. Also dann wären die Nachteile dieser Politik sehr, sehr sichtbar. Das materialisiert sich sehr stark für die Ampel, die sich aber in keinster Weise reformwillig zeigt. Und es materialisiert sich jetzt auch für die Große Koalition, die jetzt ganz klar für alle sichtbar Reformen machen muss, aber politisch dazu nicht so richtig in der Lage ist. Teile der CDU wollen das sicherlich jetzt an der Spitze. Das hat man in Wochen jetzt sehr stark gesehen, steht auch hier die Wirtschaftsministerin Reiche dieser Bewegung, aber auch ein Teil der CDU bremst, der Sozialflügel und vor allem die SPD bremst. Die fühlt sich jetzt als Lobby der zahlreichen Staatsbediensteten und die wollen natürlich auch keine Veränderungen.
Ja, ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Die Gewinneinbrüche bei unseren Autobauern sind wirklich immens. Porsche, Mercedes, VW muss Werke schließen. Hier würde mich mal interessieren, glauben Sie, dass sich unsere deutschen Autobauer noch fangen können? Oder sind, um Ihr Buchtitel zu zitieren, hier auch schon die fetten Jahre vorbei?
Ja, also die fetten Jahre sind jetzt erstmal vorbei. Also die deutsche Automobilindustrie war das Rückgrat des Wachstums und Wohlstandsgewinns in Deutschland. Deutsche Autos hatten ja auch ein sehr, sehr hohes Ansehen auf der ganzen Welt. Sehr viele Arbeitsplätze in Deutschland hängen noch von der Automobilindustrie ab. Und die Automobilindustrie ist jetzt in Schlinger geraten. Also traditionell liegt natürlich die Stärke hier bei den Verbrennern. Motoren. Und wir wissen, wir haben jetzt auf EU-Ebene auch auf Betreiben Deutschlands hin ein Verbrennerverbot eingeführt. Und gleichzeitig ist die Zukunft der Elektromotoren immer noch ungewiss. Ja, wir wissen gar nicht, wo die Zukunft der Autoindustrie liegt. Liegt sie nur bei den Elektromotoren? Liegt sie nur beim Verbrenner? Oder liegt sie irgendwo zwischendrin? Ich würde sagen, sie liegt irgendwo zwischendrin. Aber Industrien können natürlich nur dann zielgerichtet entscheiden, wenn sie keinen politischen Zwängen unterworfen werden, politischen Regulierungen, die sie in eine Richtung drängen, die sie vielleicht gar nicht für wirtschaftlich vernünftig halten. Und sie dürfen natürlich auch nicht durch umfangreiche Subventionen dazu verführt werden, Entscheidungen zu treffen, technologische Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich nicht für vernünftig halten. Und alles das ist jetzt in Deutschland passiert. Und deswegen hat aus meiner Sicht gerade die Politik die deutsche Autoindustrie in eine Lage versetzt, die keine positive ist. Auch deshalb, weil wir natürlich nicht allein sind auf der Welt. Wir haben große Konkurrenz aus Japan, aber auch aus China. Und der Konkurrenz müssen wir uns stellen. Und wenn wir uns dieser Konkurrenz stellen wollen, dann brauchen wir natürlich auch Handlungsfreiheit. Und die Handlungsfreiheit, die wird jetzt politisch sehr stark eingeschränkt. Und wir müssen auch anerkennen, dass natürlich der Elektromotor nicht die einzige Lösung sein kann. Also wir brauchen Technologieoffenheit. Um Technologieoffenheit zu haben, brauchen wir Deregulierung und nicht noch mehr Regulierung und vor allem nicht noch mehr Subventionen.
Ja, Herr Schnabel, dann lassen Sie uns noch mal kurz auf den Aktienmarkt schauen. Sie haben sich ja bereits klar positioniert. KI-Unternehmen sitzen in einer Blase, auch wenn die Technologie selbst langfristig transformativ ist. Jetzt sehen wir, dass selbst die großen Hyperscaler wie Microsoft, eine Amazon oder auch eine Meta teilweise deutlich unter ihrem Allzeithoch liegen. Viele Anleger denken jetzt günstige Einstiegschancen. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, also dass KI eine zukunftsträchtige Technologie ist, das ist unbestritten. Ne? Die Frage ist nur, ob das die derzeitigen Bewertungen der KI-Unternehmen wirklich rechtfertigt oder nicht. Ich würde sagen, nein. Warum würde ich sagen, nein? Also ich gehe an die ganze Frage immer mit Hilfe der Überinvestitionstheorie von Friedrich August von Hayek ran, die besagt, die Aktienkurse steigen dann zu stark, wenn das Geld zu billig ist. Das können wir natürlich sagen. In den letzten Jahren haben die Zentralbanken die Zinsen angehoben, durchaus, aber nicht so stark, dass sie dem historischen Durchschnitt entsprechen würden. Also wir haben weltweit immer noch ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau. In Japan sind wir immer noch nahe Null. China geht eher runter. In Europa tun wir uns auch schwer mit Zinserhöhungen. Wir liegen deutlich unter dem Niveau von den Vereinigten Staaten von Amerika. Von daher würde ich sagen, global gesehen immer noch zu niedriges Zinsniveau und damit eine Wahrscheinlichkeit, dass wir Übertreibungen auf den Finanzmärkten haben. Und gleichzeitig wissen wir ja, dass es in wichtigen Weltregionen, auch weil wir dauerhaft niedrige Zinsen haben, die hohe Staatsverschuldung begünstigt haben, läuft es in vielen Weltregionen nicht gut. In Japan schon seit Beginn der 1990er Jahre nicht, in China spätestens seit 2022 nicht und in Europa auch nicht, ja. Und damit haben wir natürlich auch viele spekulative Kapitalzuflüsse in die USA, wo es noch relativ gut läuft. Und dann schaut man sich natürlich auch um als Investor, welche Sektoren vielversprechend sind, das ist die KI, ja. Und damit haben wir neben Pull, ja, eine attraktive Technologie, die Kapital anzieht, haben wir auch viel, viel Push, das aus meiner Sicht Übertreibungen begünstigt. Und wenn wir zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik zurückkehren, was sich in den USA in gewisser Weise jetzt abzeichnet, dann würden wir auch eine Konsolidierung haben. Und die hat jetzt in gewisser Weise auch schon eingesetzt.
Und wenn wir jetzt mal den Blick nach vorne werfen, würden Sie sagen, es gibt neben KI noch einen anderen super Megatrend, von dem man profitieren könnte, den Sie schon sehen, dass der kommt?
Ja, wir wissen jetzt natürlich nicht, was kommt, aber ich glaube, es ist nicht mehr viel übrig. Also KI wirkt so ein bisschen wie Last Game in Town. Und wenn wir vorausschauen, die geldpolitischen Entscheidungsträger haben, dann haben sie das erkannt und werden sich jetzt auch wieder einer stabilitätsorientierten Geldpolitik zuwenden. Was wir interessanterweise, wenn wir wollen, jetzt in den USA mit der Ernennung von Kevin Warsh als möglicherweise zukünftigen Zentralbankpräsidenten der Fed auch erkennen können. In Ansätzen.
Ja, Herr Schnabel, wir kommen zum Schluss. Sie sehen Bitcoin ja als interessante Beimischung zu Gold. Jetzt sind Sie ja wirklich Experte, was Währungen und Geldpolitik angeht. Das ist ja wirklich Ihr Kerngebiet. Was sprechen Sie dem Bitcoin langfristig zu? Könnte er irgendwann eine ähnliche Rolle spielen wie Gold? Und wenn ja, was heißt das für den Preis?
Ja, also, warum waren Bitcoin und Gold jetzt in den letzten Jahren sehr attraktiv? Weil wir eben einen kontinuierlichen Vertrauensverlust in die Währungen hatten. Ja, wir hatten zunehmend sinkende Zinsen. Ja, aufgrund asymmetrischer Geldpolitiken. In Krisen wurden die Zinsen stark gesenkt und in den Erholungsphasen nach den Krisen wurden sie nicht mehr entsprechend angehoben. Deswegen haben die Zinsen gegen Null tendiert und zunehmend sinkende Zinsen haben die Regierungen auch dazu veranlasst, die Schuldenstände immer weiter nach oben zu treiben. Und hohe Schulden waren in der Vergangenheit, in der Historie immer eine Ankündigung auch für Wertverlust von Währungen, auch wenn wir das in offiziell gemessenen Inflationsraten nicht gesehen haben oder nur bedingt gesehen haben. Wir haben es aber in den Gold- und Bitcoin-Preisen gesehen, die jetzt als sicherer Hafen gegen den Wertverlust von Währungen jetzt immens an Wert gewonnen haben. Ja, und warum ist Bitcoin besonders attraktiv? Ja, Bitcoin hat alle drei Geldfunktionen, die wir brauchen. Geld hat ja drei Funktionen. Es hat eine Transaktionsfunktion, also wir können mit Geld leichter Transaktionen machen, also wenn wir Tauschhandel machen würden. Es hat eine Rechenfunktion, also wir können den Wert von verschiedenen Gütern in einer einheitlichen Einheit ausdrücken. Auch das kann man in Bitcoin, vielleicht weniger in Bitcoin als mehr in der Untereinheit Satoshi. Und es hat eine Wertaufbewahrungsfunktion, weil die Menge an Bitcoins wirklich glaubwürdig begrenzt ist. Ja, das macht es dem Gold sehr ähnlich. Auch die Menge von Gold ist, weil das Schürfen sehr teuer ist, in gewisser Weise begrenzt. Und deswegen wird Bitcoin so lange weiter an Vertrauen gewinnen, solange wir einen Wertverlust bei den Papierwährungen haben. Ich argumentiere, dass wir in den USA jetzt möglicherweise ein Anzeichen für eine geldpolitische Wende erkennen können. In Europa, in Japan und China können wir das nicht erkennen. Und von daher wäre ich der Meinung, dass Bitcoin jetzt weiter an Vertrauen gewinnen wird, auch wenn man mit der Ernennung von Kevin Warsh jetzt als möglichen zukünftigen Zentralbankpräsidenten in den USA durchaus einen starken Einbruch hatten bei Bitcoin. Wenn ich aber auf den langfristigen Trend, Bitcoin ist ja sehr volatil, schaue, dann sehe ich Bitcoin dennoch weiterhin im Aufwärtstrend bis zu dem Tag, wo wir eine glaubwürdige Stabilisierung dieses Fiat-Geldsystems, dieses Papiergeldsystems haben werden.
Sagt Gunter Schnabel, Direktor von Flossbach von Storch Research Institute. Vielen Dank, Herr Schnabel, dass Sie sich die Zeit genommen haben und war sehr lehrreich auf jeden Fall und vielleicht sprechen wir uns dann schon bald wieder.
Ja, lieber Herr Ruppero, sehr gerne. Vielen Dank für das nette Gespräch.
Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Wenn dem so ist, lasst uns gerne ein Like da und natürlich gerne unseren Kanal abonnieren. Schreibt uns unten gerne in den Kommentaren, was eure Meinung zu den ganzen Themen ist. Und hier im eingeblendeten Video seht ihr das Interview, was ich letzte Woche mit Moritz Hessel geführt habe. Sehr interessant. Da erfahrt ihr, wie ihr das nächste Amazon findet. Und sonst würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin. Ciao, ciao.